Wir haben uns zusammengesetzt für eine weitere Folge der Social E-Commerce Show. Mein Name ist Alexander Schwarzkopf. Ich habe wieder Ilya Kavas mit dabei. Ilya, schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
Yes, ich freue mich auch hier zu sein. Mir geht's soweit super und dir?
Großartig, vielen Dank. Du hast ja auch für das Thema heute gesorgt. Ich werde noch nicht verraten, was es ist, bevor wir da auch grundsätzlich mit reinspringen. Es ist ein spannendes Thema im Bereich Marketing. Ich habe es persönlich auch immer eher im Bereich Marketing gesehen. Du hattest aber auch einen wunderbaren Beitrag auf LinkedIn zu diesem Thema. Davon wirst du uns wahrscheinlich auch noch ein bisschen was erzählen. Vorher habe ich ein kleines Spielchen für uns.
Oh, hast du Lust? Play a game.
Und zwar, pass auf, das ist nicht uneigennützig, sag ich mal, denn ich habe hier diese Pip-Decks, hast du schon mal gesehen?
Mhm.
Ja, also für alle, die das noch nicht kennen, ich halte sie in die Kamera, wunderschönes Design, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich sehe immer deren Ads und
seitdem du die Dinger gekauft hast, bekomme ich auch nur die Ads.
Ja, so funktioniert das halt auf Social Media mit Performance Ads. Ich muss sagen, die Karten wunderschön, ziemlich pricey, also nicht günstig. Und die nutzen natürlich auch einige Tricks, über die wir wahrscheinlich noch sprechen werden innerhalb des Podcasts. Aber ich würde Folgendes machen. Ich habe hier Storyteller-Tactics. Mhm. Ich habe hier ganz neue Productivity-Tactics und Brand-Tactics. Und ich habe Folgendes vor. Ich möchte da jeweils eine Karte rausziehen. Du entscheidest, welches dieser drei Pakete wir machen. Ich ziehe eine Karte raus. Ich weiß nicht welche, also ich ziehe einfach irgendeine Karte so aus der Mitte. Und dann sprechen wir kurz mal darüber. Ein kleiner Überraschungseffekt. Vielleicht können wir da selber nochmal was lernen im Bereich Storytelling, Branding oder Produktivität.
Dann lass uns gerne mal mit Branding starten.
Mit Branding? Okay, wunderbar. Das ist auch eins der ganz neuen Pakete. Habe ich erst neulich gekauft, weil die auch so neu rauskamen. Die haben immer wieder neue Karten rausgebracht. Storytelling, das war eins der allerersten. Und ich benutze die selber auch viel zu wenig, weißt du? Und da dachte ich, hey, warum machen wir jetzt hier mal einen Podcast? Ich denke, viele Leute, die hier zuhören, so die werden davon auch ein bisschen Nutzen haben. Und gleichzeitig können wir beide auch was sehen. Also, was ich habe, ist Value Mining.
Okay.
Value Mining. Auch für dich mal ganz kurz, danach willst du die Karte wahrscheinlich auch haben. Wir haben hier vorne immer so eine kleine Story, eine kleine Erklärung, worum es geht. Und auf der Rückseite ist nochmal ein bisschen stärker oder deutlicher beschrieben, wie man diese Strategie nutzt für sich im Alltag. Es geht ja um Branding, das heißt, wir wollen hier versuchen, eine Marke aufzubauen und Value Mining. Das Ganze ist, wie du siehst, in einem wunderschönen Design, schön auch strukturiert. Das heißt, mit jeder Karte kann man eben schnell so 5 Minuten verbringen und da was mit rausfällt. Was glaubst du denn, was geht dir durch den Kopf, wenn du Value Mining hörst?
Da muss ich oft an so einige LinkedIn-Posts denken, wo man so sich liest und denkt, okay, was war jetzt der Mehrwert für den Leser? Wie weit musste ich jetzt wieder graben, um hier zu verstehen, was kann ich da mitnehmen?
Okay, du fasst es also eher negativ auf, also dass man dich so triggert, es zu lesen, aber dann ist ja nichts dahinter.
Mining klingt nach hohem Aufwand, ja.
Okay, schauen wir mal, was hier steht. Und zwar, compare your brand directly to a variety of competitors to discover big hidden advantages. Vergleich deine Marke mit ganz vielen Wettbewerbern, dann verschiedene Vorteile herauszufinden, die vielleicht vorher gar nicht so sichtbar waren. Wie siehst du das jetzt, Ilya, jetzt wo du weißt, was Value Mining tatsächlich bedeutet?
Ja, das ist natürlich eine essentielle Sache, die jeder machen sollte, schon vor dem Markteintritt im Idealfall, zu schauen, wie nehmen die Kunden Konkurrenzprodukte wahr und wie kann ich mich dagegen oder irgendwo dazwischen positionieren, zu sehen, ja, was hat der Kunde mehr, wenn er mein Produkt kauft? Und da bringt's halt, ja, damit man nicht wieder zum x-ten Mal die nächste nachhaltige Hautcreme rausbringt, wo es schon 1000 Stück gibt und der Kunde dann sehen kann, was ist jetzt genau an dieser Creme anders und warum lohnt es sich, die zu kaufen?
Ich habe dazu mal eine ganz witzige Story gehört. Es war zur Anfangszeit, in dem Moment, in dem ich mich überhaupt mit Marketing beschäftigt habe und wie ich so alles aufgesaugt habe, was ich in die Finger bekommen konnte. In einem YouTube-Video hat tatsächlich jemand so etwas Ähnliches angesprochen. Er hatte gesagt, geh mal die ganzen Amazon-Bewertungen deiner Konkurrenz durch Und dort wird es mit Sicherheit auch, sag mal, negative Bewertungen oder vielleicht konstruktive Bewertungen geben. Und schreib dir auf, was deine Konkurrenz alles schlecht macht. Also worüber sich Kunden beschweren. Und versuch das dann zum Beispiel in deinen Produkten besser zu machen. Das geht natürlich in die ähnliche Richtung. Hier ist noch mehr beschreibender Text. Wir gehen es mal ganz kurz durch, damit wir ein klares Bild davon haben. Und zwar, ich versuche mal, das Ganze simultan zu übersetzen. Hier steht, deine Marke existiert nicht in einem Vakuum. Wir stehen ja immer in einem Wettbewerb. Und dein Wert ist immer relativ zu den ganzen Optionen, die deine Kunden haben. Ja, also wir haben irgendwie 10 verschiedene Anbieter, die bieten alle ähnliche Produkte an. Und das heißt, dein Produkt ist immer relativ zu den anderen Produkten eben gut oder schlecht oder günstig oder teuer. Kommt eben drauf an. Der beste Platz zum Schauen, zum Beobachten, zum Analysieren sind die Gaps dazwischen. Was ist noch zwischen auch diesen Produkten? Wo ist vielleicht noch niemand positioniert? Auch ganz interessant. Ja, also wo sind die anderen positioniert? Vielleicht sind die alle, sag mal, rechts positioniert. Alle sind also auf ein Kaufmotiv gesetzt. Irgendwie Mitte und ganz links ist noch einfach ganz viel frei, sind viele Kaufmotive, die vielleicht komplett unbesetzt sind. Und der kritische Punkt ist, dass du das herausfindest und dass du diese Lücken für deine Marke nutzen kannst. Und hier auf der Rückseite, hier stehen noch einige interessante Beispiele von Nintendo und PlayStation und Xbox, wie das gemacht wurde und noch eine kleine Übung, um das Schritt für Schritt selber zu machen. Und deine erste Pip-Card, ich weiß gar nicht, ob man es so nennt, ja, aber Pip-Deck heißt auf einmal das Ganze. Deine erste Pip-Card. Wie war's?
Also, natürlich jetzt nichts, was man nicht schon gehört hatte, aber es lohnt sich, diese, wie soll man es jetzt nennen, Technik oder diese Vorgehensweise immer im Hinterkopf zu behalten und sich das einmal anzuschauen, aber dann auch immer wieder zu aktualisieren, weil der Markt steht nie still, es kommen immer mehr Wettbewerber auf den Markt und da hilft's schon, die Leute auf dem Radar zu haben. Nicht aus dem Übereifer zu sagen, alles Wettbewerb ist schlecht. Wenn man da die Recherche macht und sich dann daraus seine Ableitung macht, dann sieht man, dass Wettbewerb immer gut sein kann.
Absolut. Natürlich. Ich finde es immer schön, so eine Karte rauszunehmen. Es ist nicht so ein Riesenkapitel, das du jetzt lesen musst oder irgendwie eine wissenschaftliche Arbeit, die da durchgehen muss. Man kann ja ein Kapitel rausnehmen. Mal sehen, wir werden auch später noch drüber sprechen und vielleicht das Ganze immer wieder als Opening zur Social E-Commerce Show nutzen. Ja, wir werden sehen. Kommen wir mal zum Hauptthema. Und zwar, du hast es diesmal mitgebracht, ich habe es vorhin schon mal kurz erwähnt. Wir haben da auch 2 verschiedene Perspektiven drauf. Im Vorgespräch haben wir schon herausgefunden, das finde ich ganz spannend. Haben wir einfach nur mehr, über das wir halt sprechen können und diskutieren können. Vielleicht sind wir da auch nicht immer einer Meinung. Das werden wir dann gleich auch mal sehen. Ich will es immer noch nicht verraten, ich will dir gleich die Zeit geben, das zu erklären, was auch einfach dein Thema ist. Ich will mal ganz kurz sagen, wie ich es sehe, häufiger mal, und das ist eine Schwäche von mir, nicht nutze. Ich nutze es nicht, weil ich es häufig zu stumpf finde. Ich finde es zu stumpf, ich finde es manchmal ein bisschen zu einfach, aber muss ganz ehrlich sagen, es ist eine so einfache Methode und dieser Return of Investment dabei ist so hoch. Es ist so effektiv, das Ganze einzusetzen. Aber ich persönlich gehe mal in die Richtung, ich möchte etwas Kreatives schaffen. Ich möchte etwas Außergewöhnliches schaffen. Und dabei muss das Ganze gar nicht so sein. Ja? Einfach und direkt ist ganz häufig besser als kreativ und um die Ecke. Und da besteht natürlich immer die Gefahr, dass Kunden es dann doch irgendwie nicht verstehen, was du ihnen überhaupt sagen möchtest. Okay, ich hoffe, ich habe jetzt auch alle heiß genug drauf gemacht. Auf dieses Thema, Ilya, the show is, the stage is yours. The
stage is mine, ja.
Worum geht's jetzt?
Ich fasse nochmal zusammen, ist sehr direkt, kann auch sehr plump sein. Auf der anderen Seite hilft's dir aber genau, die Leser, Zuhörer, Zuschauer rauszukristallisieren, die du haben möchtest. Der Rest wird wahrscheinlich dran vorbeilaufen an deiner Message. Das Thema heute soll Ego-Labeling sein. Also wir wollen ein bisschen die Egos deiner Zuschauer, Kunden, wie auch immer, kitzeln. Mhm. Wie, du sagst schon, du hast so eine bisschen andere Auffassung darüber. Woher weißt du meine Meinung dazu überhaupt schon?
Naja, wir haben ja im Vorgespräch schon kurz darüber gesprochen, ja auch den tollen LinkedIn-Beitrag, den du veröffentlicht hast, auch gelesen. Ein tolles Beispiel, ich denke, du wirst gleich nochmal hier für alle darstellen. Aber wir sehen Ego Labeling einfach aus zwei verschiedenen Perspektiven und das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Ich denke, das ist am Ende des Tages sogar für alle bereichernd, wenn wir über die eine und über die andere Perspektive sprechen.
Ja, du hast vorhin schon so schön gesagt, es kann manchmal plump sein oder viel zu direkt. Wie sieht denn Ego-Labeling für dich aus?
Wenn wir das mal so zerstückeln, diesen Begriff, ja, Ego, also das bin ja ich und das Label ist ja wie so eine Art Schild, das ich sozusagen vor mir trage, dann sehe ich das immer im Marketing-Kontext, beispielsweise in der Hook oder in einem Creative, dass man sagt, diese Creme ist für Frauen im besten Alter oder diese Creme ist für Menschen mit Hautunreinheiten oder Neurodermitis. Oder beispielsweise haben wir neulich eine Werbeanzeige geschaltet, speziell für junge Mamas, damit sie produktiver werden mit einem Tagesplaner, mit To-Do-Liste und allem möglichen guten Schnickschnack. Und dadurch, dass wir alleine einerseits dieses Label ansprechen, ja, eine junge Mutter, die trägt ja auch dieses Label, ja, ich bin eine Mama. So, man kann sich vorstellen, ja, die hält das so tatsächlich vor sich, ich bin Mama. Und wenn wir das genau ansprechen, ja, ihr eigenes Label ansprechen, das Produkt ist für Mamas, dann sollte, ja, solange das Produkt auch gut ist, und kommen natürlich diverse Rahmenbedingungen dazu, sollte diese Person sich aber besonders angesprochen fühlen, während alle anderen wir natürlich gleichzeitig abstoßen, weil wir ihr Label sozusagen nicht ansprechen. Dadurch ziehen wir diese eine besondere Zielgruppe stärker an und andere stoßen wir ab. Und das ist genau das, was wir wollen. Wir wollen die Aufmerksamkeit einer bestimmten Zielgruppe und nicht allen. Das ist erstmal so in a nutshell. Ich kann gleich nochmal mehr dazu sagen. Aber wie siehst du denn Ego-Labeling?
Na, du hast es ja schon. Also, das ist die reine Form davon oder das, woran man denkt oder was man sieht, wenn man es im Duden nachschlagen würde, wenn es das überhaupt stehen würde. Genau. Aber ich denke, du kannst diese Egos nicht nur in deinem Messaging ansprechen. Also, die Sachen, die du jetzt genannt hast, das passiert ja im Kosmos der Marketingansprache, zum Beispiel in Facebook-Ads oder auch in Textbeschreibungen. Was du aber auch machen kannst, und dazu hole ich vielleicht nochmal weiter aus. Ich war einkaufen, gehe dafür oft in den Bioladen und dann stand ich da vorm Teeregal und habe gedacht, ich habe keinen Tee mehr zu Hause, ich trinke gern Tee, ich trinke nie Kaffee und ich brauche jetzt mal einen neuen Tee. Dann stöber ich da mal so durch und dann war da ein Tee im Regal, der hat mich direkt angesprochen, weil da stand drauf mentale Klarheit. Und an dem Tag war ich halt nicht so mental klar. Und dann hat das mich quasi direkt so am Ego gepackt, hat gesagt, hey, das ist das, was du gerade brauchst, nehme ich mit. Und dreimal darf man raten, welcher Tee dann im Einkaufswagen gelandet ist. Ja, also es geht auch subtiler und du kannst dann quasi die, sage ich mal, Hauptkaufmotive auch ein bisschen mit dem Ego verknüpfen, so dann noch mehr Wirkung daraus zu holen.
Du hast ja gerade schon angesprochen, das geht auch subtiler. Das versuche ich tatsächlich für unsere Kunden auch immer wieder, aber es muss ja gar nicht subtiler sein. Es ist sogar manchmal schädlich, das Ganze subtiler zu machen, weil dann viele Leute vielleicht nicht drauf kommen. Also so mentale Klarheit, das ist stumpf, das ist einfach, das ist direkt. Und bei dir hat es ja sofort funktioniert, weil es genau das getroffen hat, genau dein Kaufmotiv oder dein Label getroffen hat, das du jetzt gebraucht hast.
Ja, da muss man immer vom sogenannten DAU ausgehen, vom dümmst anzunehmendsten User. Und da schadet manchmal Subtilität natürlich sehr, wenn dann, kennst du das Meme, this joke went over your head, dann ist da dieses Strichmännchen und dann ist da so eine Kurve über dem Kopf, wo dann der Pfeil zum Joke geht.
Achso, nee, habe ich noch nicht gesehen. Vielleicht ist the joke is on me auch an der Stelle, dass ich jetzt mal so überlegt habe, so, boah, wenn ich das jetzt nicht verstehe, dann bin ich einfach dieses Meme jetzt, das du erklärst. Das ist natürlich reichlich ungünstig. Okay, und du hast gesagt, das ist dann ja auch der Produkttitel des Produktes selbst, ja?
Genau.
Siehst du das dann auch direkt in dem Online-Shop dann einfach, dass man das als Produkttitel mit reinsetzt, weil die allermeisten wahrscheinlich sowas wie Kräutertee oder so schreiben würden?
Ja, im Idealfall, also was heißt im Idealfall? Ich habe da mal gecheckt, was da so drin. Da sind natürlich Kräuter drin, die nicht so üblich waren in normalen Kräutertees. Also war jetzt kein normaler Pfefferminztee oder so. Aber ja, es gibt auf jeden Fall, wenn du jetzt, keine Ahnung, wirklich nach Tee suchst online und du hast 4, 5 Tabs online, der eine ist Pfefferminztee, der andere Pfefferminz, Zitrone, was auch immer. Und dann steht da einer dabei, wo einfach mentale Klarheit heißt, dann triggert das zum einen dein Ego, zum anderen auch die Neugier, hey, was ist da wirklich drin? Und du beschäftigst dich automatisch länger mit dem mentale Klarheit-Tee, was dann wahrscheinlich auch eher zum Kauf sorgt. Kann ich das so nur empfehlen, euch einen individuellen Produkttitel auszuwählen, der dann auch wirklich die Kaufmotive und vor allem auch das Ego eurer, ja, Besucher, anspricht.
Was bei deinem Beispiel noch richtig gut hiermit, also die Wirkung verstärkt, ist, dass das ja auch von Yogi-Tee ist. In dem Fall jetzt keine Werbesendung für Yogi-Tee, aber das Beispiel ist einfach gut. Und ich finde, dieser Produkttitel und das Produktdesign, das passt natürlich dazu. Wenn jetzt einfach, ich weiß nicht, irgendein Discounter-Tee, ich meine, die ganzen Discounter haben ja mittlerweile auch ihre eigenen Produkte, dann plötzlich um die Ecke kommt und so, ja, das ist jetzt der mentale Klarheitstee, können wir vielleicht denken, ja, okay, das ist jetzt hier offensichtlich ein Marketingtrick. Zu Yogi-Tee, da passt es ja bei irgendwie, in dieser Umgebung passt es ja, dass natürlich Leute, die sich mit Yoga beschäftigen, vielleicht mit Qigong beschäftigen, sich grundsätzlich mit ihrem Körper beschäftigen, dass die das natürlich auch erst recht haben wollen, oder? Also diese Rahmenbedingungen für das Ego-Labeling sollten auch stimmen, oder?
Ja, definitiv. Da wären wir wieder beim subtilen Ego-Labeling. Da ist auf der Produktverpackung auch ein Yogi abgebildet. Ich glaube, in der Lotuspose, im Schneidersitz quasi, auf gut Deutsch gesagt. Und dann hast du da auch schon wieder so eine Art Ego-Labeling. Wenn du, kannst du auch auf die Spitze treiben, du machst einen Tee für Skateboardfahrer, einen Tee für Surfer und dann halt einen für Yogis. Und derjenige, der sich dann angesprochen werden fühlen soll, der Yogi kauft den Yogi-Tee, der Surfer den Surfer-Tee. Und so funktioniert das wiederum auch hier mit dem Ego-Labeling.
Witzig, oder? Wie ich gerade jetzt nochmal schnell eine Verbindung versucht habe zu schaffen zu der PIP-Card, die wir gerade eben hatten. Auch hier kann man natürlich auch seine Konkurrenz oder seine Mitbewerber analysieren, schauen, wo stehen die und wo kann ich mich da noch positionieren, wo sind da vielleicht die Lücken. Das kam mir gerade so in den Sinn, als du gesagt hast, okay, das ist der Yogi-Tee, das ist der Surfer-Tee oder gibt es nochmal andere Labels. Also auch das aus der Perspektive können wir das nochmal sehen. Soll ich mal von einem Ego-Labeling-Fail erzählen, der mir passiert ist vor 2 Jahren?
Ist gerne.
Und zwar geht es da um eine Ad. Es ging um Kissen, die wir verkauft haben für einen Kunden. Dieser Kunde schon so im mittleren sechsstelligen Bereich an Umsatz. Also es lief schon, ja. Und wir wollten jetzt dann die siebenstellige Marke knacken. Wir haben Ads geschaltet und dann gemerkt, ja, okay, irgendwie ist das so, die Performance ist so in Ordnung, aber irgendwas stimmt da einfach noch nicht so gut. Ja, lass mal noch mehr ausprobieren. Und wir hatten wirklich hunderte von Fotos mit einem Model, und zwar eine Frau, ein junges Mädel, würde ich fast schon sagen, wie Anfang 20. Und wir haben andauernd Ads mit der geschaltet, weil das Material eben auch von dieser Dame war. Und dann kam ich immer auf die Idee, pass auf, wir schalten jetzt nur diese Frau die ganze Zeit, lass uns doch mal Ads einfach ohne Person schalten. Und vor 2 Jahren, da war ich selber noch so auf dem Trip, ja, in jeder Ad muss irgendwie ein Model oder ein Mensch mit drin sein. Denn auch das ist natürlich Ego-Labeling. Ja, wenn ich mich als, weiß ich, bin ich jetzt nicht, aber in ein paar Jahren wahrscheinlich, ja, als Mann mittleren Alters sehe, dann werde ich wahrscheinlich auch nur von, ja, gleichaltrigen Männern irgendwie angesprochen. Gerade wenn es um Fashion oder so geht. Wenn mir
Klar,
jemand versucht, eine
ja.
Jacke zu verkaufen und ich sehe dann einen 20-jährigen jungen Mann und ich bin selber irgendwie 50, dann funktioniert das einfach nicht.
Vielleicht sagst du noch, wie viele Jahre du noch zu 50 hast,
Ja,
damit
okay, ich bin jetzt 30, also, ne? Das sind dann doch noch mal 20 Jahre drauf. Ja, es gibt hier diesen Altersunterschied. Aber ganz ehrlich, ich fühle mich auch häufig mal wie 50.
Ja.
Also, ja, Leute, die mich kennen, die wissen, ich bin ja chronisch müde aus irgendeinem Grund und die ganze Zeit irgendwie am Machen und Tun. Manchmal, wenn ich einfach abends keine Lust mehr habe, irgendwas zu tun, dann fühle ich mich auf jeden Fall 50. So, das Ende der Geschichte. war jetzt, dass wir diese neuen Ads ohne Model geschaltet haben und die Performance hat sich so gut 20-30% verbessert. Und dann dachte ich so, Moment mal, wir haben jetzt kein Model.
Woran hat's gelegen?
Und verkaufen mehr Kissen. Das ist normalerweise ja ein Bruch in dieser diesem Marketingprinzip. Ja, du brauchst immer Menschen. Menschen sind Aufmerksamkeitsmarkt. Was glaubst du, wo dieser Bruch hier gelegen hat? Warum haben jetzt Kissen einfach ohne Mensch besser funktioniert, wenn wir ganz an Ego-Labeling denken?
Ja, in der Hinsicht kann es ja nur das eine gewesen sein, dass entweder die Zielgruppe aus lauter jungen oder überhaupt aus Männern bestand, die sich dann von der Frau auf dem Kissen nicht angesprochen haben oder sich dann nicht drin gesehen haben, oder halt, dass die Zielgruppe viel älter ist als das Model.
Ja, genau. Letzteres war da natürlich der Fall. Die Kissen sind schon eher für Frauen, so 80% der Kunden sind dort Kundinnen und wahrscheinlich die anderen 20% kaufen irgendwie für ihre Frau oder so. Ja, meine Hypothese war da wirklich auch dieses Mädel, ja, irgendwie 22, sagen wir mal, und eine Kundin, die ist dann vielleicht 40 oder 50, diese 40, 50-jährige Kundin, die fühlt sich einfach nicht angezogen. Die fühlt sich vielleicht sogar abgestoßen von diesem Model. Ironischerweise im Shop waren diese Modelbilder gar nicht mit drin. Ja, da gab es viele verschiedene Models. Ich glaube, Google Ads kamen die dann auch viele Leute nochmal in den Shop, haben dann gekauft, haben dieses Model da jetzt nicht gesehen. Aber in Meta Ads, die haben halt die ganze Zeit dieses junge Model genutzt, weil irgendwie die Gründerin in einem Onboarding gesagt hat, wir haben hier ganz viele Bilder aus so einem Fotoshooting und das war halt alles mit diesem jungen Mädel. Und du hast den Nagel hier auf den Kopf getroffen. Also direkt natürlich auch daran gedacht hast, irgendwas stimmt ja mit der Zielgruppe hier nicht. Ja. Die falschen Leute fühlen sich vielleicht abgestoßen. Ah, genau, das war der Ego-Labeling-Fail. Du beschäftigst dich ja eigentlich den ganzen Tag mit Models, würde ich manchmal sagen. Also,
das klingt leider nicht, oder?
Leider nicht.
Zum Glück nicht.
Du beschäftigst dich aber den ganzen Tag mit Produkten und Produktbildern und in dem Moment auch mit Models, da habe ich ja schon einen Schritt weiter gedacht. Wie setzt du denn da Ego-Labeling auch zum Beispiel vielleicht in Produktbilder ohne Menschen ein? Hast du da irgendwie in der Herangehensweise?
Ja, zum einen durch das klassische Text-Overlay, also kannst du einen Störer draufpacken. Ein Störer ist quasi irgendwie ein Balken, ein Sticker, wie auch immer, der dann auf das Bild draufkommt. Und dann kannst du da zum Beispiel draufschreiben, wecke den Yogi in dir oder führ deinen inneren Yogi sowas in die Richtung. Und dann fühlen sich gleich wieder alle Leute, die ein bisschen was mit Yoga zu tun haben, angesprochen, um bei dem Beispiel zu bleiben.
Ja. Hast du schon mal erlebt, dass Leute vielleicht negativ auf ein Ego-Labeling reagiert haben?
Du kannst halt auch, also ein konkretes Beispiel habe ich jetzt nicht, aber du kannst natürlich auch Begriffe nutzen, die deine Zielgruppe beschreiben, wo die Zielgruppe aber zwiegespalten ist. Ich weiß jetzt nicht, ob das wieder ein gutes Beispiel ist, aber die Zigeunersoße, da sagt ja halb Deutschland, das ist einfach Tradition und die andere Hälfte sagt, ey, das ist Rassismus, Diskriminierung, wie auch immer. Also da gilt es dann schon auch aufzupassen und die richtigen Begriffe zu benutzen.
Ja, bin ich ganz bei dir. Sowas kann natürlich triggern. Wir haben aktuell viele Hate-Kommentare, zum Beispiel auch bei einem Produkt, das einen hohen Proteingehalt hat und wir positionieren das natürlich als super zum Muskel aufbauen und abnehmen. Gleichzeitig ist es auch noch Fleisch und ich weiß nicht, ob das hier in dieses Thema reinpasst, müssen wir jetzt auch gut drüber sprechen, aber natürlich viele Leute, die sich irgendwie vegan oder vegetarisch ernähren, die fühlen sich davon irgendwie automatisch extrem angegriffen. Oder auch andersherum, Leute, die jetzt sagen, ja, aber ihr fördert jetzt den Fleischkonsum. Irgendwie. Und ich dachte so, okay, die haben vielleicht dieses Label, ja, ich bin Vegetarier, ich bin Veganer, ja, und das können ja auch alle ruhig so machen, wie sie wollen, aber manche fühlen sich davon dann extrem angegriffen auch direkt und versuchen sich dann irgendwie zu rechtfertigen oder vielleicht ihr Label zu rechtfertigen und dann zu sagen, ah nee, das ist komplett falsch, was ihr da macht.
Das ist aber, sag ich mal, in den letzten Jahren groß geworden, dass wenn man so ja fast schon polarisierende Meinungen hat, dann gibt's für die Leute fast nur diese Meinung. Und dann passiert halt das Ego wird richtig hart getriggert und die versuchen das dann so zu rechtfertigen oder dir die Meinung dann aufzudrücken. Und ja, dazu würde ich sagen, höchst fahrlässiges oder zu verachtendes fast schon Verhalten, ja. Weil im Endeffekt, ja, lass doch die Leute leben. Klar sollten wir alle aufs Klima und auf unseren Fleischkonsum achten, so dass wir nur hochwertiges Fleisch konsumieren, aber ja, das dann. Ich bin selber Vegetarier und war 3 Jahre lang Veganer und ich sage jetzt nicht jedem beim Fußballspiel, hey, die Wurst, achte, was du da isst und tust schon wieder Tiere quälen und keine Ahnung, hast du ja irgendwann keine Freunde mehr.
Letztes Beispiel zu Ego-Labeling. Was hältst du davon, wenn man die Leute nicht auch so ein bisschen provoziert? Also ich denke da zum Beispiel auch direkt mal an Fisherman's Friend, ja? Mhm. Weil dass man da zum Beispiel sagt, sind sie zu stark, bist du zu schwach? Also Das heißt, die Brand labelt dich als, hey, du bist halt zu schwach, wenn du das nicht aushältst. Und dann hat man vielleicht diese Art Reaktanz, dass man so, nein, nee, ich bin nicht zu schwach, so, nein, so, hey, nein, ihr könnt mich jetzt nicht mit schwach labeln, ich label mich selbst mit stark und dann will man das erst recht.
Ja, das ist absolut gut gemacht oder würde ich fast schon sagen, eins der besten Beispiele für diese, wie man Reaktanz auslöst. Reaktanz sagt ja nichts anderes als jetzt erst recht. Also es gab mal eine Deutschlehrerin, die zu uns vor ganzer Klasse gesagt hat, ihr seid wie so eine Tiefkühlpizza, aus euch wird nie so ein 3-Sterne-Gericht. Und dann denkt man sich da schon so als 12-, 13-jähriger Junge, dir zeige ich es jetzt erst recht so. Und dann verstärkt es einfach noch die Wirkung. Absolut gutes Beispiel, wie man Reaktanz und auch ein bisschen seine Zielgruppe provoziert, damit sie in ihren Wunschzustand kommen. Das kannst du auch sehr gut nutzen, um die Leute so ein bisschen in Aktion zu bekommen. Wenn es eh schon eine Zielgruppe ist, die so ein bisschen weicher, weiß nicht, muss ich mal ausprobieren, muss ich mir mal anschauen, muss ich noch drüber recherchieren, kannst du sie so ein bisschen triggern und die Leute, die du dann haben willst, in den Zustand bringen, wo du sie dann haben willst.
Mega. Beispiel. Hast du noch Punkte zu Ego-Labeling oder sollen wir zusammenfassen?
An sich würde ich sagen, wir haben alles gesagt. Es kann ruhig etwas stumpfer, subtiler sein und auch wirklich direkt zeig den Leuten, wen du ansprechen willst. Dann fühlen sich auch die richtigen Leute angesprochen. Und es gibt auch verstecktere Wege, wie wir gesehen haben, über die Bildsprache zum Beispiel. Wenn du die Leute abbildest, die du ansprechen willst, fühlen sich auch wahrscheinlich eher nur die Leute angesprochen, die abgebildet sind. Und daher, lass uns gerne in die Zusammenfassung gehen.
Jo, du hast es im Grunde schon wunderbar gemacht. Ich möchte nur hinzufügen an alle, die vielleicht denken, das ist ein bisschen zu stumpf, das ist doch viel zu einfach. Ich denke tatsächlich auch immer wieder so. Ich denke mir so, Marketing kann nicht so einfach sein. Und Marketing ist natürlich überhaupt nicht einfach. Die Dinge, die wir hier machen, sind nicht einfach. Deine Arbeit ist überhaupt nicht einfach. Das ganze Thema Ego-Labeling ist nicht einfach. Man sollte sich aber das Leben doch manchmal einfacher machen, denn man hat davon meistens auch mehr. Nicht nur, dass es schneller geht, sondern es ist auch einfach wahnsinnig effektiv. Anstatt die Zielgruppe jetzt durch irgendeine super kreative Hook und Storytelling jetzt irgendwie abzuholen, kann man einfach sagen, das ist für ambitionierte Mamas oder das ist für frisch gebackene Papas oder das ist für Menschen mit Hautunreinheit, ja, oder wenn dein Auto ganz besonders schön sein soll, ja, oder wenn du Autoliebhaber bist, so, wenn du Autoliebhaber bist, ist das richtige Putzmittel für dich. Man spricht dieses Label klar und deutlich an. Die Leute haben ja eh kaum Zeit. Die Leute konsumieren so eine Werbeanzeige vielleicht für maximal 1-2 Sekunden. Und wenn sie an nichts hängen bleiben, dann scrollen sie einfach weiter. Und wenn sie dann wenigstens nur daran hängen bleiben, dann hat diese ganz kleine Formulierung für Ego-Label oder für Zielgruppe, ja, oder wenn du Ego-Labeling bist, dann hat das schon einen wahnsinnigen Return of Investment.
So sieht's, ich denke, aus.
Wenn man das jetzt mitnehmen kann aus der Folge, hat man schon wirklich auch viel erreicht. Elia, vielen Dank für deinen Input. Geiles
sehr
Thema.
Sehr gerne.
Nächste Woche geht's natürlich wieder weiter. Und wenn du das Ganze jetzt hörst und vielleicht ein Thema hast, über das wir sprechen sollen, wenn du vielleicht Produktbilder hast, die Elia reviewen soll, vielleicht ganze Produktseiten, Shops, die wir reviewen sollen, wir sind immer offen für neue Themen. Spiel uns das einfach zu über alle Kanäle. Du erreichst uns im Grunde auf allen Kanälen, ja, Facebook, Instagram. Ich glaube, Elia, du bist mehr auf LinkedIn unterwegs.
Yes.
Richtig? Genau. Schreib uns einfach an per direkter Nachricht. Wir sehen das und packen das gerne auch in unseren Contentplan. Und ansonsten freuen wir uns, wenn du beim nächsten Mal, bei der nächsten Social Commerce Show auch wieder dabei bist. Bis dahin. Ciao.
Mach's gut.